Die Daniela Allmeier ist Gründerin, Geschäftsführerin von Raumposition, Stadtplanerin, begleitet große Stadtplanungsprozesse, ist in zahlreichen Juries. Also als ich die Vita von der Daniela vorgelesen habe, was kann ich über die erzählen, dann ist es schwierig, weil man müsste jetzt ungefähr eine Stunde was erzählen über die, ich weiß nicht, wie vielen Forschungsprojekten drinnen und so, und sie spielt das immer dann ein bisschen so runter und sagt, nein, es ist alles nicht so Ding, aber es ist schon faszinierend, also mit wie vielen Themen du dich beschäftigen darfst doch, oder?
Ja, darf ist, glaube ich, das richtige Schlagwort. Also ich sage eigentlich immer, ich könnte mir keinen besseren Beruf vorstellen, weil er unglaublich herausfordernd ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite eine unglaublich breite Vielfalt an unterschiedlichen Themen und permanente Weiterentwicklung ermöglicht. Und ich glaube, das macht das Ganze so spannend. Und ja, es ist ein ständiger Weiterentwicklung und Transformationsprozess, vielleicht, wenn man so will.
Ja. Naja, und wir sind ja sozusagen also gerade Städte, und ihr, die ihr in Städten und für Städte arbeitet, wisst es besser, Städte sind momentan in einem enormen Veränderungsprozess begriffen. Wir haben aber echte Game Changer, würde ich sagen. Was sind denn du aus deiner Sicht so die massivsten Game Changer, die wir jetzt gerade haben? Also es gab ja immer wieder in der Geschichte Game Changer, Industrialisierung und so. Also es gab immer wieder so Punkte, wo disruptiv sich was verändert hat. Was sind so aus deiner Sicht momentan die großen Game Changer?
Genau. Ja, also ich würde es mal versuchen, immer positiv auch zu kontextualisieren. Ich glaube, wir dürfen uns vielleicht sogar ein Stück weit privilegiert schätzen, in der aktuellen Zeit arbeiten und leben zu dürfen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen provokant, aber deswegen, weil wir eben gerade mit so einem unglaublichen Umbruch zu tun haben. Also wenn wir jetzt zurückdenken, wir haben in den letzten 50 Jahren, hat es natürlich dieses Thema der autogerechten Stadt gegeben. Also weil du gesagt hast, wir haben immer mit massiven Paradigmenwechsel, gesellschaftlich, politisch, kulturell, und das wirkt sich natürlich alles auch auf die Frage aus, wie wir Raum entwickeln, zu tun gehabt. So, und jetzt sind wir eigentlich gerade wieder an diesem Umbruch, an dieser Schaltstelle von was kommt jetzt und wie wollen wir in Zukunft leben, weil wir weggehen von eben den Planungsparadigmen, die uns in den letzten Jahrzehnten verfolgt haben, und jetzt darüber nachdenken, wie die Zukunft erfolgt. Also ich würde mal auch so dieses Thema der neuen Leipzig-Charta mit einblenden, die ja sagt, die Zukunft der Städte und die zukünftige Stadtentwicklungspolitik geht viel mehr auf dieses Thema der Gemeinwohlorientierung ein, klimagerecht und grün. Das sind die zwei Schlagworte, die die Leipzig-Charta auflegt. Und ich bin überzeugt davon, dass das auch der Weg ist, in dem wir hingehen sollten. Also, um auf deine Frage jetzt konkret Antwort geben zu wollen, was sind die großen Treiber der Veränderung? Ich glaube, wir haben es im Moment mit den großen Wänden zu tun. Ja? Also Wände da und dort, darüber sprechen wir, man hört sie überall. Natürlich ausgehend von der Klimawende. Ja? Also Hitze in der Stadt, das Thema, wie gehen wir zukünftig mit Wasser in der Stadt um, wird uns massiv beschäftigen. Bis hin natürlich, wie kriegen wir neben den unvermeidbaren Folgen des Klimas auch den Klimaschutz ernst zu nehmen, gebacken. Ich nenne es jetzt mal so. Wir haben die zweite Wende, die Energiewende. Ja? Wir haben das Thema der Bauwende. Also, der Paradigma aktuell ist Leitsatz Bestandsentwicklung vor Neubau, vor natürlich Erschließung neuer Flächen, ganz klar. Bringt mich zur Bodenwende. Wie gehen wir mit der Ressource und mit dem Schutz des Bodens um? Wir versiegeln ja viel schneller, als wir entsiegeln. Das ist, glaube ich, da nochmal ein spannender Punkt. Das vierte ist die Verkehrswende oder Mobilitätswende. Also wie kommen wir weg von emittierenden Verkehrsmitteln hin zu ÖPNV, wir reden jetzt von der aktiven Mobilität, klimagerechten Mobilität, und zu allerletzt hat vielleicht nur am wenigsten sozusagen mit Stadtentwicklung zu tun, aber natürlich ganz stark auch mit der Frage der Raumordnung und Planung, das ist die Agrarwende. Also abschließend zu deiner Frage, ich glaube, grundsätzlich sind so auch die Aufgaben in der Planung und Prozessgestaltung, Kommunikation erstmal gleich. Mhm. Ja? Aber es geht ganz stark um die Frage der, wie gestalten wir die Transformation? Mhm. Ja? Also weg, das wäre jetzt noch einmal mein Punkt, den ich hier setzen möchte, auch wenn die Aufgaben in der Planung erstmal gleich sind, weil wir werden immer noch uns um die Daseinsvorsorge kümmern, wir werden uns immer noch darum kümmern, wie schaut öffentlicher Raum aus, wo versorgen wir unsere Kinder, wie schaut die Sozialinfrastruktur aus, wie leben wir und wie viele Menschen, für wie viele Menschen brauchen wir auch sozialen Wohnraum, dann geht es aber um die Frage der Gestaltung dieser Transformationsprozesse. Mhm.
Du hast einen Punkt nicht angesprochen, ich weiß nicht, ob bewusst oder welche Rolle spielt aus deiner Sicht auch Digitalisierung und vor allen Dingen Zukunftsinstitut nennt es gern Konnektivität und gar nicht Digitalisierung, also sozusagen auch die neue Art und Weise, wie wir einkaufen, wie wir uns connecten, wie wir arbeiten und so weiter, das ist ja auch eine massive Veränderung. Und weil du gesagt hast, es ist ja eigentlich schön, auch in dieser Zeit zu leben, ich will jetzt in Brand 1, unser Art Director hat mir das weitergegeben, einen interessanten Artikel gelesen zum Thema KI, also da gibt es eine ganze Strecke drinnen und der, da gibt es eine Aussage, es ist jeder, der in einem Job lebt oder arbeitet, der von KI sehr stark betroffen sein wird, sollte sich glücklich schätzen, weil es ist offensichtlich ein sehr spannender Job. Ja. Wird wahrscheinlich nicht unumwunden so gelten, aber er sagt, ja.
Die Schauspieler finden das wahrscheinlich ja, aktuell genau. Nicht ganz so toll, aber ja. Schauen wir ja, genau. Mal, auf was auf uns zukommt. Ja, richtig. Also danke für den Aspekt noch der Digitalisierung. Das ist natürlich auch ein Aspekt, der vor allem die Frage, wie leben wir in unseren Städten, wie bewegen wir uns durch unsere Städte, wie versorgen wir uns in unseren Städten, massiven Einfluss nehmen wird. Wir haben, also besser gesagt, die TU hat für die österreichische Raumordnungskonferenz eine Studie gemacht, da geht es um die Auseinandersetzung der räumlichen Dimension der Digitalisierung, also wie verändert Digitalisierung Raum und was ist da der Zusammenhang? Und der ist natürlich mannigfaltig. Ich möchte nur mal ein Beispiel geben. Also wenn, wie wir eigentlich über Google und über Google Maps getrieben sind, am Ende unsere Zielorte zu erreichen und die Auswahl unseres Konsums zu treffen. Wir schauen doch erstmal, welche Ratings hat welches Restaurant von Google und dann gehen wir dorthin.
Ich schaue mir schon die Bilder auf Google Maps an. Richtig. Und schaue mir an, wie die Speisen dort angerichtet sind, weil ich danach einschätze, wird es mir dort schmecken oder nicht.
Genau. So, und jetzt vom Endkunden, vom Endkonsumenten gedacht, versuchen wir das jetzt einmal auch zu übersetzen auf die Frage der Stadt und der Räumlichkeit. Dann beeinflusst es massiv, wie wir uns durch die Stadt bewegen. Das beeinflusst letztlich sogar Nutzungsspektren, das beeinflusst die Frage der Zentralität, das beeinflusst massiv die Frage der Lage und der Lagegunst. Also nur um da ein so ein ganz kleines Beispiel auf der Mikroebene zu geben. Und ein zweiter Punkt von der Digitalisierung, den ich ja auch hochspannend finde, im Zusammenhang der Frage, wie entwickeln wir Innenstadt weiter, wie können wir Digitalisierung auch nutzen für eine zukunftsfähige Innenstadt. Und da gibt es natürlich ganz, ganz viele Schnittstellen, die im Kontext der Mobilität liegen. Mhm. Ja? Also nicht nur leihen wir uns einen E-Scooter aus und fahren wir dorthin, sondern wie können wir auch Verkehre über intelligente Mobilitätsmanagementsysteme steuern, um eben hier mehr Lebensqualität mit reinzubringen und Prioritäten zu setzen, wer in die Innenstadt fahren muss und wer nicht. So ein zweites Beispiel. Ja.
Jetzt hast du angesprochen, in deinem ersten Statement auch, wie begleiten wir diese Transformationsprozesse? Also wir sind uns, glaube ich, einig, da sind gewaltige Veränderungen in den Städten im Gange, auch notwendig. Ich denke, es gibt Städte, die haben es mehr erkannt und sind früher dran und verstehen, wir müssen proaktiv gestalten. Dann wird es andere geben, die sind eher Follower. Aber wie begleiten wir diese Prozesse jetzt? Weil eben es ändert sich so viel, es ändert sich für die Akteure in der Stadt viel. nehmen wir nur, weil ich zum Beispiel den Günter Frank sehe hier, der ein Geschäft in einer Innenstadt hat. Ja. Also der Handel ist betroffen, die Gastronomie, also die Akteure, die dort ihr Lebensbrot verdienen, sozusagen sind betroffen. Die Nutzerinnen, die Besucherinnen der Stadt. Und jetzt ändert sich das so massiv und wir müssen es ändern und müssen es neu gestalten. Also wie begleiten?
Also ich würde mal jetzt ganz mutig sozusagen auch die These in den Raum stellen, dass es sich bei der Beteiligung und bei der Frage, wie strukturieren wir Prozesse, nicht maßgeblich verändert hat vor der Frage der Transformation. Das ist so der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass manchmal fühlt sich so an wie der rosarote Elefant, der im Raum steht. Jeder weiß, dass er da ist und spürt, aber man hält sozusagen immer noch inne und glaubt, naja, vielleicht kommt es doch nicht so schlimm.
Spaziert der Evo vorbei.
Genau, also die Frage auch, und das, da adressiere ich natürlich jetzt direkt auch politische Entscheidungsträger oder jene Stadtakteure, die eben bewegen, die steuern, also wie die Spitzenverwaltung, Vorstände so in der öffentlichen Hand. Also wo kann ich auch ansetzen und wo kriegen wir, wie gehen wir sozusagen mit dieser Veränderung proaktiv um? Ja? Dennoch ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt, dass die Herausforderungen einfach komplexer worden sind. Ja. Ja? Also,
und ist auch auf der anderen Seite, einerseits die Herausforderung komplexer, aber auf der anderen Seite auch der Wunsch der Bevölkerung nach Mitgestaltung, ist der stärker geworden, deiner Meinung nach, oder hat sich der eher, ist der ähnlich wie früher?
Nee, der hat sich sicher verändert. Das würde ich gerade nochmal hinten anstellen. Ja. Also der Drang oder das Engagement und die Motivation, hier selbst mitzubestimmen und mitzumischen. Aber ich würde noch mal gerne auf einen anderen Aspekt eingehen, nämlich der Komplexität. Also, wenn es jetzt stark um die Gestaltung der Transformationsaufgaben geht, dann geht es in der Beteiligung auch ganz stark um die Frage, wie gehen wir mit dieser Fülle und Komplexität an Themen um, die sich, und das ist leider wirklich blöderweise so, sich alles gegenseitig bedingt. Mhm. Ja? Weil nämlich die Frage, machen wir es ganz konkret und einfach nachvollziehbar, wenn wir in unserer beispielsweise Innenstadt jetzt eine Straße begrünen wollen, dann ist es ja nicht so, dass wir einfach nur sagen, ja, bringen wir jetzt mal Bäume rein und alles ist gut. Nein, blöderweise haben wir wahrscheinlich zu wenig Platz. Das heißt, wir müssen darüber nachdenken, zugunsten oder auf Kosten welcher anderen Raumes und welcher anderen Nutzerinnengruppe können wir jetzt grün machen? Und was bedeutet, dann sind wir beim Verkehr und dann sind wir auf einmal auch bei der Frage der Energie, weil blöderweise liegen da eben in dieser Straße dann
Versorgungsleitungen,
Energieträger ist da drinnen und dann kommt die nächste Frage und die nächste Frage. So, wir haben also immer mit einem komplexen Paket an Themen zu tun. So, und da hake ich jetzt ein, was kann hier auch die Beteiligung und die Kommunikation leisten? Ich glaube, die hatten viel einen höheren Anspruch an Transparenz, an Information, an Vermittlung, weil Transparenz alleine ist nicht so ausreichend, wenig, ja. Aber das ist mal die Grundbasis, also Vermittlung ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und das Thema Mitnehmen. Und Mitnehmen schließe ich jetzt an deinen Punkt, eben Menschen wollen doch selbstbestimmter agieren und selbstbestimmter leben und sich eben auch einbringen. Und ich glaube, das ist aber letztlich eine große Chance, wenn man es schafft, dieses Eigenengagement und diese Eigenverantwortung zu aktivieren, stimulieren, aktivieren und dann auch zu nutzen, dann finde ich, haben wir eigentlich eine unglaublich gute Win-Win-Situation hergestellt, weil dieses Thema, inwiefern können Städte jetzt, sind sie Serviceeinrichtungen und ich meine natürlich jetzt stark ihre Zuständigkeiten in der Verwaltung und das und so, oder sind wir nicht auch immer mehr dazu angehalten, mehr selbst Engagement und Pflichtbewusstsein oder Verantwortung für, ja, mein eigenes Grätzl für meine Nachbarschaft, für den Vorbereich meines Geschäftes.
Da hast du für mich auch einen total wichtigen Begriff, nämlich der Stimulanz oder des Stimulierens auch eingebracht. Du hast ja ganz viele tolle Beispiele auch mitgebracht. Und was ich cool finde, ist schon alleine, also ihr versucht auch diese Prozesse ein Stück weit, ich würde sagen, sexy zu machen. Ja? Also so, dass sie auch wirklich die Leute auch motivieren teilzunehmen, weil ich habe irgendwie so die Erfahrung gemacht, es ist nicht selbstverständlich, dass es, ja, es gibt den Wunsch nach mehr Beteiligung, aber gleichzeitig habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man es nicht wirklich hochattraktiv macht, hier mitzuspielen, dass sie trotzdem sehr viele eigentlich rausnehmen und nicht, entweder erreichen wir sie gar nicht oder selbst, also ich merke das in Innenstädten, selbst die Leute, die Akteure sind, die Wirte, die Geschäftsleute, und es geht um ihre direkte Innenstadt, wenn man ihnen den Prozess nicht richtig verkauft, dann kommen sie gar nicht, oftmals, ja, obwohl es eigentlich vor ihrer Haustür sie betreffen würde. Und ich weiß nicht, du hast jetzt zum Beispiel, ich habe da eingeblendet, ihr macht gerade Konstanz, großes Projekt auch, glaube ich, und da geht es dann so um solche Dinge auch, eigentlich aus unserer Sprache, aus der Werbersprache heraus, Storyboard etc. Wie wichtig ist es, sozusagen diese Prozesse auch attraktiv zu machen, sodass ich da gern dabei bin, dass es irgendwie Spaß macht, dass es fast spielerisch ist?
Ja, finde ich spannend, weil ich glaube, jetzt sieht man so unsere unterschiedlichen Prägungen mit sexy und verkaufen. Das ist, glaube ich, stark Werbeagentur. Bei uns in der Stadtentwicklung geht es eher um die Frage, was ist sozusagen auch die Motivation auf Seiten der Öffentlichkeit oder der interessierten Bürger, hier sich zu beteiligen, und wie kann ich vor allem Ertragfähigkeit herstellen. Das ist sozusagen das, worum es uns am Ende geht. Und einmal kommt sofort auch auf dieses Thema oder Beispiel von der Innenstadt Konstanz, aber mir ist ein Punkt ganz wichtig, also die Beteiligung und die Kommunikation, die geht Hand in Hand, ist immer Teil einer Gesamtstrategie. Also ich wüsste nicht, wie ich die Kommunikation von der Planung trennen soll, weil Planung ist Kommunikation. Ja? Das heißt also, hier kommt schon diese
Gesamtstrategie. Ist aber schon ein deutlich anderer Ansatz, oder?
Ja,
weil, also, ganz klar. Weil es gibt auch genug, die sagen, Kommunikation ist nur störend in der Planung. Also weil ich habe einen Plan und ich weiß, was ich tue. Also Architekten waren lange Zeit so, glaube ich, oder?
Richtig,
also,
ja.
Oder auch
also nicht alle,
Nein, aber auch uns zum Beispiel, also im Design zum Beispiel, ja. Also lange Zeit haben Designer gesagt, Entschuldigung, wir machen Design und jeder, der da mitspricht, macht das nur schlechter. Also das ist
natürlich Sache der Profis, ne? Der Zugang der Stadtplaner ist ja erstmal jener, wir arbeiten ganz stark im Interesse der Öffentlichkeit.
Ja.
Wir arbeiten ganz stark im Interesse der Sache. Es geht um Stadt, damit geht es viel um Gesellschaft und um Raum, das sind die zwei Aspekte. Und es geht natürlich ganz stark darum, dass wir einen Zugang haben, dass wir verstehen uns weder als Gutachter noch die, die es besser wissen. Ja, wir haben einen fachlichen Background und den braucht es auch, da sind wir auch gefordert, der ist auch gefragt, uns Empfehlungen auszusprechen. Aber wir sind schon auch vielfach die zuhören.
Also weg von der Selbstverliebtheit.
Ich glaube, die hatten wir nie.
Ja.
Ja? Zuhören und versuchen auch die Beteiligung, die Kommunikation zu nutzen, um Standorte kennenzulernen, um zu verstehen, wie funktioniert diese Straße, um zu verstehen, wo drückt denn der Schuh beispielsweise, was braucht es, um das dann kombiniert mit dem fachlichen Wissen und der Expertise zu kombinieren und zu übersetzen in räumliche Strategien. Ja, ich glaube, um das geht es bei uns ganz stark und da schließe ich jetzt wieder den Kreis. Kommunikation und Beteiligung ist als Instrument Teil einer Gesamtstrategie und die braucht immer eine Zielrichtung. Also ich würde niemals reingehen und sagen, naja, was wünscht ihr euch? Ich bin derjenige oder diejenige, die dann mit ihrem Flipchart kommt und dann schreibt, war auf, mache eine Priorisierung, dann geht's los. Kann ich Ihnen Hand ins Feuer legen, das geht nach hinten los. Ja, das funktioniert nicht.
Das endet auch in einer Frustration wahrscheinlich der Teilnehmer. Ja, weil,
genau.
Ja.
So, also Storyboard Innenstadt, hochspannend, weil man hier schon mal, und das möchte ich jetzt an der Stelle auch nochmal gesagt haben, dieser Begriff des Storyboards, also eine Geschichtenerzählung sozusagen, eine Narrativentwicklung von der Stadt Konstanz selber, so tituliert wurde. Mhm. Das heißt also, wir haben hier schon mal ganz stark den Anspruch, welche Geschichte erzählen wir über Innenstadt und was heißt für uns Innenstadt der Zukunft. Es galt also im Kern dieser Aufgabe, dieses Auftrags, eine Strategie zu entwickeln für die Weiterentwicklung der Innenstadt. Und alle, die mit Innenstadt zu tun haben oder selber einer der Akteure sind, die wissen vielleicht, Innenstadt ist jener Bereich, der vermutlich am komplexesten ist einer Stadt, weil da zeigen sich die Ansprüche einer Stadt, weil da zeigen sich alle Themen einer Stadt, die kommen alle in relativ kleinem Raum zusammen. Wir haben es mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Akteuren zu tun. Und Innenstadt ist ein Gemeinschaftswerk. Ja? Also Innenstadtentwicklung funktioniert niemals ohne die Akteure. Und da meine ich natürlich Gewerbetreibenden, da meine ich auch die Öffentlichkeit, da ist die Verwaltung gefragt, die Politik sowieso. Aber es sind noch viel, viel mehr Akteure, die in der Zukunft viel wichtiger und bedeutungsvoller in der Frage der Innenstadt werden. Die Frage der Wissenschaft. Wie wird Wissenschaft sichtbar in der Innenstadt und wie kann Wissenschaft auch im Sinne einer community-basierten Stadtentwicklung, wie können die jungen Leute sichtbar werden? Wie kriege ich die Jungen wieder mit rein und wie kann eine Innenstadt, wenn ich das als Plattform, als Raum denke?
Weil du sagst, die jungen Leute, die Studierenden oder so, wir haben ja oft die Situation, dass Campusse gar nicht mehr in der Innenstadt angesiedelt sind, sondern irgendwo am Rande der Stadt. Dann gerade so FH-Campusse, die auch berufsbegleitend sind, da kommen die Studenten, die Studierenden, die ja sozusagen wo arbeiten, kommen mit dem Auto, fahren dort in die Garage oder auf den Parkplatz, setzen sie rein und zischen wieder ab, oder? Und kriegen eigentlich von der Stadt auch gar nichts mit, in der sie sind.
Ja, und mit diesem Fluch, will ich mal fast sagen, sind ja viele Städte eigentlich gesegnet. Konstanz auch. Konstanz hat zwar eine Hochschule relativ fast, also sehr nah am Zentrum, aber man weiß nicht, wie kann man sich diese Community auch, ich sag's mal so, zunutze machen, um Innenstadtakteur, um das Akteursfeld zu erweitern. Weil wir wissen doch, also die Jugendlichen, die sind immer diejenigen, die jetzt aktuell in die Innenstadt gehen und Window-Shopping machen und so weiter. Da müssen wir wirklich nachdenken und neue Zugänge entwickeln, wie wir die auch zur Belebung der Innenstadt mit reinkriegen und welche Angebote brauchen die. So, andere Akteure sind natürlich, also neben der Wissenschaft ist auch die Frage der Produktion. Ja. Ja? Also wie kriegen wir auch anderes Gewerbe mit rein, neben dem Handel, da sind wir natürlich, oder Dienstleistungen, da sind wir natürlich bei Coworking, bei Makerspaces, das klingt jetzt alles irgendwie so plakettenhaft, aber ich glaube, dass auch so offene Nutzungsräume wichtige Angebote sind. Die große Herausforderung bei diesen Themen ist immer nur, wie kriegt man das entwickelt? Wie bilden sich Trägerschaften? Ja, wie kriegt man das
und wirklich auch? Und wie kriegt man auch zum Beispiel ganz simpel die Hauseigentümer dazu, ihre Flächen für so
herzugeben, oder? Das sind hochkomplexe Entwicklungsprozesse, die man da aufgleisen muss, die eben dann auch über unterschiedliche Akteure hinweg funktionieren.
Magst du ein paar Worte ein bisschen zu dem Prozess? Konstanz sagen, genau.
Mhm. Genau, ja, also das war ein Prozess, der wirklich darauf aufgebaut hat, mal in seiner Grundaufgabe davon auszugehen, wir versuchen über die unterschiedlichen Nutzerinnen und Akteure, die quasi Innenstadt machen, eine Haltung für unsere Innenstadt zu entwickeln. Ja. Was ist eigentlich erstmal die Begabung von Konstanz? Wo sind die Stärken? Wo können wir drauf aufbauen? Und wo braucht es aber auch noch einmal neue Zugänge? Und wie positionieren wir uns da? Und da haben wir einen relativ kurzen und knackigen Beteiligungs- und Planungsprozess dann begleiten dürfen und entwickelt, der dieser Frage nachging. Und im Kern stand dann erstmal so ein Zukunftsbild, also ein räumlich-funktionales Leitbild, das ganz stark den öffentlichen Raum zum zentralen Anliegen und zum zentralen Gegenstand eigentlich dieser Stadtentwicklungsstrategie macht. Ja? Und das ist auch, muss man sagen, also am öffentlichen Raum macht sich die Qualität einer Stadt bemerkbar und da kann sie ihre Qualitäten zeigen.
Ist es nicht auch
in der Stadt ganz besonders.
Ja. Ist es nicht auch ein Stück so, also mit der Gestaltung oder Neugestaltung des öffentlichen Raums, dass wir ein Stück weit auch Unternehmer, Gründer wieder neu inspirieren können zu neuen Themen. Also das sozusagen, also wo zuerst einfach nur Autos gefahren sind und Parkplätze waren, da hatte ich ein bestimmtes Bild, was ich hier als Gründerin machen kann oder nicht machen kann. Und jetzt ergeben sich ja plötzlich neue Räume, oder?
Ich glaube, es ergeben sich aufgrund der Notwendigkeit der Veränderungen, also die Wenden, nur mal zur Erinnerung rufen, neue Notwendigkeiten für den Raum und damit neue Chancen für Innenstadt. Ja. Ja? Also, zwei Beispiele. Sie erinnern sich vielleicht, Wien in den 70ern war der Graben einfach offen für Autos.
So. Wenn man sich die Bilder anschaut.
Genau, also kann man das heute nicht glauben. Ja. Ja. Da hat jeder prognostiziert, das wird ein Schuss nach hinten, das wird nicht funktionieren. Ja. Also Umsatzrückgänge, wir werden alle sterben, die Verödung der Innenstadt. So. Aktueller Restbeispiel, die Marie-Hilfer-Straße kennen Sie auch alle. Naja, wir könnten es uns heute nicht anders vorstellen. Und ich kann mich noch genau erinnern, damals bin ich noch ab und an, muss ich sagen, mit dem Taxi durch die Stadt gefahren, wo die Taxifahrer einfach erklärt haben, ja, das ist, also Taxiunternehmen gehen sowieso ein. Ja, es wird keine Taxi mehr in der Stadt geben, dann wird es auch kein, die Unternehmen haben erklärt, es wird absolut keine Filialisten mehr geben, weil die sperren alle zu und wir werden eigentlich diese breiten Gehsteige auch nicht nutzen. Also die braucht man ja gar nicht, weil es wird ja niemand dort mehr flanieren. Okay, so. Die Marienhilferstraße hat er dann 6 Monate offen und der Präsident Ruck, der Wirtschaftskammer Wien, titelt der öffentliche Raum als, sinngemäß jetzt, der öffentliche Raum als Standortfaktor für die Innenstadt.
So, und dann kam also sofort der Wunsch, in jedem Bezirk mindestens so eine Straße zu haben, oder kam auch von der Wirtschaftskammer?
Dann, wie können wir unsere Begegnungszonen weiterentwickeln? Wie kriegen wir mehr Qualität in die Hauptlagen mit rein? Und siehe da, wir haben die Rotenturmstraße, wir haben die Otterkringer, wir haben die Italiener. Also so, man fängt jetzt an. Ne? Und was ich jetzt damit sagen will, ist, dass wir, aber das klingt natürlich jetzt, wenn der Unternehmer zuhören, immer auch relativ einfach. Es ist natürlich eine komplexe Diskussion, aber was wir einfach beobachten ist, dass der öffentliche Raum an Relevanz und Bedeutung für die Innenstadt zunimmt. Also es ist nicht mehr ausschließlich der Handel der einzige Player, der Vitalität Lebendigkeit, Belebung in die Innenstädte bringt. Also wir haben immer früher gesagt, die Stadt braucht den Handel. Ja, das stimmt. Und jetzt ist es aber, dreht sich so ein bisschen um, jetzt ist ja die Frage, braucht der Handel die Stadt?
Ja.
Und da würde ich mal sagen, ja, wir sehen das ja auch. Ja? Ja. Und das braucht eine gewisse Offenheit und das braucht aber natürlich auch immer das Verständnis von beiden Seiten. Mhm. Weil, also wenn ich dann zum Einzelhändler gehe, der ja ohnehin, also die haben Probleme mit der Liquidität, also das ist wirklich ein unglaublich kleiner Spielraum, in dem die agieren. Da geht es einfach ganz klar um die Existenz, ja? Das ist deren wirtschaftliche Dasein. Wenn die da sagen, na jetzt machen wir erstmal einen Baum da vor deinem Geschäft, weil dann, so, dann wird er sagen, ja und was habe ich davon?
Genau.
Also davon wird er vielleicht nicht mehr Umsatz haben am Ende, aber es ist, also, es geht sozusagen in der Diskussion letztlich auch.
Ich muss an der Stelle auch ein bisschen, dass man sich ein paar so Sachen auch vorstellen kann.
Genau.
Von eurem, ihr geht sehr stark natürlich in die Visualisierung auch.
Ja.
Damit Menschen sich auch, glaube ich, ein Zukunftsbild ein Stück weit vorstellen können, oder? Den neuen Raum auch vorstellen, gerade das, was du angesprochen hast. Also ich merke halt oft in der Diskussion, genau wie du sagst, das Geschäft sagt natürlich, was habe ich jetzt davon, dass ihr mir den Parkplatz wegnehmt oder stattdessen einen Baum hinstellt. Weil natürlich noch das Zukunftsbild dann zu gering eigentlich ist, oder von dem Ding, was das in Wahrheit kann. Es ist eben nicht nur der Baum.
Genau. Also ja, wir arbeiten sehr visuell und ich glaube an dem Beispiel, das wir jetzt gerade sehen, jetzt an der Grafik oder Darstellung, kann man vielleicht ein Stück weit erkennen, dass für uns Kommunikation, also dass Planung auch Kommunikation ist.
Ja.
Da stecken ja relativ viele Überlegungen mit dahinter. Also auch die Frage, auch wie kann oder wie könnte Innenstadt ausschauen punktuell, es könnte das eine der Antworten geben. Also man sieht mehr Grün drinnen, es ist ein anderer Umgang mit der Thematik Hitze und Wasser in der Stadt, das ist die Frage des Aufenthaltsqualitäts, es ist die Frage auch Innenstadt für alle, können wir ein Stück weit auch konsumfreie Orte anbieten. So, das sind so Aspekte, die da mit reinkommen und diese Bilder wollen ja erstmal auf einer strategischen Ebene ansetzen. Die wollen ja nicht eine ganz fertige Planung und Gestaltung und Umsetzungsplanung vermitteln, sondern die wollen erstmal an dem Anspruch der Entwicklung einer Position, eines Zugangs, einer Haltung zu dem Raum arbeiten, wenngleich sie natürlich nicht unmöglich sind. Also das hat schon sozusagen jetzt auf tirolerisch Hand und Fuß. Also könnte man umsetzen, aber da braucht es natürlich noch einmal eine konkretisierende Landschaftsgestaltung in all dem. Ja?
Also das heißt, ihr geht bewusst mit Bildern, die ein bisschen sozusagen einen Ermöglichungsraum eröffnen im Kopf, Perspektiven eröffnen, die aber noch nicht den Anspruch haben, das ist genauso die Gestaltung.
Genau, sondern, also wir müssen uns ja erstmal einen Diskussionsraum eröffnen und ich glaube, da setzen diese Bilder an, weil sie machen, sie sollen Mut machen, sie sollen stimulieren, sie sollen Spaß machen am Ende des Tages, also Neugierde erwecken, das ist für uns so total wichtig, um auch einzusteigen in eine sachlich-fachliche Diskussion, abseits politischer Befindlichkeiten, abseits von Partikularinteressen. Wir brauchen in der öffentlichen kollektiven Diskussion eine andere Ebene als das ist mein Parkplatz, das ist mein Kunde, so. Ja? Nein, wir müssen das ja auf einer übergeordneten strategischen Ebene bringen und da helfen natürlich diese Bilder ungemein, um eine Versachlagung dieser Thematik herbeizustellen und ja, eben Bilder und Perspektiven zu eröffnen.
Ich würde ganz gerne auf ein Projekt auch zu sprechen kommen, das euch in den letzten, glaube ich, 2-3 Jahren intensiv begleitet hat. Das ist Stadt Tulln, der Nibelungenplatz, als Narrativ auch der grüne Platz, also eine Hitzeinsel in der Innenstadt, asphaltierter Platz direkt an der Donaulände, ein Parkplatz. Und was muss man tun, dass man sich am Ende des Tages so etwas wie eine Volksabstimmung trauen darf als Bürgermeister und sagen kann, okay, jetzt da stimmen wir tatsächlich ab, was da passiert. Das ist schon ja, hat ja auch ein bisschen Mut dahinter. Was muss man da dafür tun in der Kommunikation?
Ja, das ist ganz lustig, dass du das so formulierst, was muss man tun, damit man die Volksabstimmung machen, also ich würde sie eigentlich, ehrlich gesagt, fast umdrehen, wie geht man damit um mit so einer Volksabstimmung?
Ja, ja.
Weil diese Volksabstimmung, wenn man jetzt das Beispiel Tulln kennt, ja so erstmal gar nicht geplant war, sondern aufgrund von unterschiedlichen politischen Interessenslagen, also einem klassischen Mengengelage, mit dem man es dann zu tun hat, ein Abkommen getroffen werden konnte, das darin bestand, wir entscheiden nicht auf der politischen Ebene, sondern wir lassen einfach die Bürgerinnen entscheiden, ob sie einen Parkplatz weiterhin haben wollen, der ihnen die Möglichkeit gibt, mit 234 Stellplätzen gratis im öffentlichen Raum direkt in der Innenstadt zu stehen, oder sie zukünftig einen grünen Platz oder eben einen Freiraum erhalten, der erstmal eine ganz, ganz starke Reduktion von Parkplätzen mitbringt, für die man dann auch noch zahlen muss und neben Qualität nicht viel erstmal davon hat. So die Erzählung. Ja? So, und man sieht in diesem Beispiel eigentlich, wenn man Planung oder Stadtentwicklung, weil das ist ein Beispiel für Stadtentwicklung am Ende des Tages. Wenn man diese komplexe Aufgabe oder komplexe Entscheidung, die damit verbunden steht, wo wir eigentlich legitimierte politische Vertreter gewählt haben, die dafür zuständig sind, das in die Hände von der Öffentlichkeit legt, dann kann man mit großer Sicherheit sagen, wenn man das Schiff ohne Steuermann fahren lässt, das geht schief, aber richtig schief.
Ja, ja.
Und ich will jetzt nicht sagen, dass wir alle zu blöd sind, um das zu verstehen, nein. Aber man muss die Komplexität und die unterschiedlichen Interessenslagen und Konsequenzen einer einer so großen stadtentwicklungsrelevanten Entscheidung einfach verstehen und diskutieren.
Und auch das Zukunftsbild antizipieren können
irgendwie. Genau.
Und das braucht. Ist sehr komplex.
Ja, das braucht einfach. So, ja. Also, was kann man an diesem Beispiel oder an diesem Prozess dann eigentlich sehr, sehr gut mal diese These bestätigen, dass wenn, also je geringer die politische Entscheidungsstärke in Fragen der Stadtentwicklung ist, desto bedeutungsvoller und wichtiger wird der Prozess für Beteiligung.
Also das finde ich total spannend, was du gerade gesagt hast. Also das heißt, es ist so, wenn ich sage, ich bin aus welchen Gründen immer, das muss ja nicht auch eine Schwäche des Bürgermeisters sein, aber wenn ich eben aufgrund der Konstellationen, der politischen etc. in einer politisch sozusagen ein bisschen schwächeren Position der Entscheidung bin, weil es so ein großes, wichtiges Projekt ist, weil so, keine Ahnung, dass dann eine Tendenz da ist, es mehr an die Bürgerinnen zu spielen und an die verschiedenen Akteure und zu sagen, entscheidet es doch ihr. Und dann brauchst du aber irgendeine gute Führung, oder? Für dieses Ding, weil sonst wissen wir, wie es enden wird, oder vermutlich.
Genau, also da kommt dann nochmal ein viel höherer Anspruch und Erwartung und eine Bedeutung an eine Steuerung von solchen Planungsprozessen zu. Also, ja,
und das. Und magst du ein bisschen ganz kurz skizzieren, was sind so die wesentlichen Steps? Weil ihr arbeitet auch, also was ich extrem cool gefunden habe, ihr arbeitet mit ganz viel Feedback-Schleifen. Also, ihr macht natürlich Befragungen der Bürgerinnen, aber ich habe es zum Beispiel cool gefunden, dass dann im öffentlichen Raum ausgestellt wird, wie denken die Menschen. Also ich habe das sehr interessant gefunden, weil du dann natürlich siehst, bin ich mit meiner Meinung in der Mehrheit oder denken andere Menschen ganz anders. Also baut sehr viel Feedback ein, oder?
Ja, also, ich kann vielleicht ganz kurz einfach so ein bisschen im schlaglichtartig einen Durchlauf machen, wie dieser Prozess gestaltet war. Also die Rahmenbedingungen politisch waren eben jene, dass alle Fraktionen im Gemeinderat sich darauf verständigt haben, es wird eine Volksbefragung geben über, will man dieses Projekt, ja, nein, und wie groß soll dieses Projekt sein. So, und dann haben wir, also wir sind dann eigentlich genau an der Stelle eingestellt, so, wie schaut jetzt ein Weg, eine Strategie aus, um dorthin zu kommen und vor allem die alle mitnimmt. Das heißt also, erstmal ganz stark raus aus dieser politischen Ecke, versuchen alle Parteien in dem Fall einzubeziehen, einen gemeinsamen Weg zu definieren. Das ist so der erste Punkt, ja. Wie schaut unser Weg aus, den wir jetzt bestreiten wollen, der am Ende eben eine Antwort auf diese Kernfragestellung gibt? Und wir haben dann einen, muss ich sagen, sehr aufwendigen und sehr breiten Beteiligungsprozess und Kommunikationsprozess gestartet, der mit unterschiedlichen Methoden arbeitet. Also da war viel über Online-Befragung, wir sind in die Stadtteile rausgegangen mit unserem Dialograt und haben dort versucht, den Platz sozusagen rauszubringen, die Leute abzuholen, zu einzubinden. Wir haben zentrale Veranstaltungen gehabt und immer eben mit dem Anspruch erstmal informieren über worum geht's? Wie schaut der Prozess aus? Was sind die Möglichkeiten der Beteiligung und der Teilhabe? Und wo sind die Grenzen auch dessen? Ja? Und wie geht's weiter? Also Transparenz sozusagen und Nachvollziehbarkeit sind die zwei wichtigsten Parameter in so einem Prozess. Und haben uns dann Schritt für Schritt angenähert, haben erstmal verstehen müssen, was hat denn dieser Platz eigentlich für Chancen, für Potenziale und was hat der Platz im Gesamtkontext für Bedeutung? Weil wir können die Frage nicht runterbrechen und reduzieren auf, wollen wir weiterhin 234 Stellplätze oder nicht? Nein, das ist es doch nicht. Die Frage ist doch viel größer. Die Frage ist ja jene, was will dieser Platz oder was kann der Platz am Beitrag leisten zur Frage der Innenstadt? Zur Frage der Aufenthaltsqualität auch für Touristinnen. Wir haben dort die Donauanlegestelle, wir haben dort die Donaubühne. So, was hat der auch städtebaulich strategisch für eine Aufgabe?
Dann hat der Tulln auch Verbindung. Eine sehr spezielle Erzählung als sozusagen die Gartenstadt, die Gartenhauptstadt
Richtig.
Österreichs.
Also genau, absolut.
Darf ich da neben so einem Tourismusmagnet wie der Donnerlände, wo die Radlfahrer, wo wirklich pro Jahr, weiß nicht, wie viel 100.000 Frequenz habe,
genau.
Darf da daneben eigentlich so ein betonierter Platz sein überhaupt, oder?
Oder positiv, was hat der Platz für ein Potenzial, um noch einmal zur Profilierung der Stadt auch beizutragen?